Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Das ist meine erste NUK, obwohl ich schon seit 5 Jahren in Lübeck bin. Und ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich schon viel verpasst. Das wird nicht meine letzte NUK sein. Und als ich davon gehört hatte, habe ich gedacht, okay, ich rede jetzt nicht über Ausbau von irgendwelchen Campingbussen oder Solaranlage, wie man die aufs Dach bekommt. Ich wollte mein Thema noch ein bisschen weiter fassen und einfach darüber schreiben oder erzählen in der nächsten guten halben Stunde, was ist das Leben betrachtet mit System. Das ist sozusagen die Idee, wo ich halt eben herkomme. Ich selber bin sozusagen Systembiologe, das ist sozusagen Biologie mit System. Und dann kann man sich natürlich fragen, was ist das eigentlich? Und möchte Sie da vielleicht so ein bisschen einführen. Also ich werde am Ende nicht mit 42 ankommen und sagen, das Leben ist so, sondern einfach nur mal Ihnen ein paar Gedanken halt eben bringen, wie man überhaupt dazu kommt, was ist Leben, wie kann das denn vielleicht so funktionieren. Jetzt muss ich das Ding erstmal anschalten, die Technik. Das ist schon mal ein guter Anfang, habe ich gehört. Super. Gut, also ich bin Physiker von Haus aus, bin aber jetzt schon seit 15 Jahren Medizin und Biologie hier in der medizinischen Fakultät tätig. Und als Physiker stellt man sich immer so diese Leute vor, die immer meistens, ich habe mal gegoogelt bei Bildern, die stehen immer so vor der Tafel und schreiben die halt eben hoffnungslos voll mit Gleichungen, die ich meistens selber nicht verstehe. Oder man denkt sich sozusagen alte weiße Männer, das sind so die Physiker, die dann auch nochmal vor der Tafel stehen oder halt eben sitzen. Das ist sozusagen der Prototyp eines Physikers oder halt eben dank Hollywood haben Physiker auch nochmal ein positives Image, wie hier abgebildet, aber solche habe ich leider auch noch nie gesehen in der freien Wildbahn. Aber jedenfalls als Physiker bin ich dann vor gut 15 Jahren dann in die Biologie gekommen und Biologen, das sind die halt eben, die sitzen jeden Tag vor dem Mikroskop, gucken sich alles an, was da fleucht, die Pflanzen und die Tiere haben es schön ihr Labor schön gemacht oder sind draußen in der Wildnis und gucken sich die Vögel an oder streicheln Delfine. Und mit denen muss man auf einmal als Physiker halt eben zusammenarbeiten und halt eben sich überlegen, wie funktioniert eigentlich das Leben. Dann sind natürlich noch die Mediziner da, die Leben retten oder ganz kompetent, alle mit Stethoskop umhängend, halt eben da den Patienten heilen und helfen. Oder entsprechend wie dieser Herr Dr. House halt eben ganz scharfsinnig Schlussfolgerungen zielen aller Sherlock Holmes. Dann ist natürlich jetzt die Frage, bei diesem Titel, wie kann man das Leben mit Systemen erklären? Was kann denn so ein Physiker, denn der ich sonst nicht mit unbelebter Materie arbeite, wie kann der denn Leben erklären? Was weiß der dann schon vom Leben, wenn er normalerweise in seinem kleinen Kämmerlein hockt? Um das so ein bisschen auszuführen, kann man nochmal verdeutlichen, wie sehen denn Biologen eigentlich die Welt? Das ist natürlich hier, man hat die Sonne scheint auf das kleine Häschen, was dann kleine Mohrrübe frisst und sowas. Und dann wird dann der Fluss fließt da so schön lang, die Vögel fliegen. Der Biologe wird dann hinkommen natürlich, das Kaninchen dann fangen, das bestimmen, was es für eine Art ist. Die Mohrrübe halt eben nehmen und gucken, was für eine Untergattung es sein wird. Physiker guckt die Welt ganz anders an, der sieht die so, die Welt. Da hat man halt eben alles voller Formeln und Gleichungen. Man hat die Maxwell-Gleichungen für Elektromagnetismus. Man hat hier Navier-Stokes-Gleichungen für das Fließen des Wassers, man hat hier die Schrödinger-Gleichung, Feynman-Graphen und so weiter. Alles sozusagen, die Welt ist erklärt mit den ganzen Formeln. So sieht der Physiker die Welt. So sieht ein Biologe eine menschliche Zelle, Zellmembran, Zellkern, Zellorganellen, Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle und so weiter. Wunderschönes Bild, das haben wir alles erforscht, wissen wir. Ein Physiker sieht eine Zelle so. Das ist jetzt sozusagen eine Modellgleichung, eine sogenannte Differentialgleichung zweiter Ordnung, die mir halt die neuronale Exzitationserregung in der Zeit von so einem Neuron halt eben wiedergeben kann. Neuron, dass wir halt eben, dass wir es im Gehirn haben, was halt eben Nervenleitungen machen, empfangen halt eben Signale, leiten sie durch das Axon und können sie halt eben elektrische Impulse dann wieder weiterleiten. Und all diese Biologie interessiert den Physiker nicht. Das Einzige, was den Physiker interessiert aufgrund von dieser Gleichung, ist, wie denn diese Impulse, die ein Neuron empfangen und wieder senden kann, über die Zeit modelliert werden können und wie das dann vielleicht mit so richtigen Ableitungen, wie man sie halt eben aus der Biologie kennt, dann übereinstimmt, unter welchen Parametern ich nun welche Exzitation habe und so weiter. Also ein Physiker simplifiziert die Welt, versucht alles in Gleichungen halt eben zu gießen, um die Welt halt irgendwie zu beschreiben. Tja, dann kann man sich natürlich fragen, könnten wir das, oder das war auch meine Frage damals wirklich an die Biologie, kann man das irgendwie in Einklang bringen? Und traditionell waren Physiker und Biologen, also die, die sich mit dem Leben beschäftigen, nicht so miteinander versöhnt, weil da gab es die berühmte Zitat von Rutherford von vor gut 110 Jahren, dass Rutherford, der hat sozusagen das erste Atommodell, Schalenmodell halt entworfen, der hat gesagt, alles, die ganze Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammlung sammeln. Und das ist natürlich schon ein ziemliches Statement, das er gesagt hat. Und es ist leider heutzutage auch noch so, dass wenn man versucht, Physik und Biologie zusammenzubringen, dann hat man hier die Formeln und dann in der Mitte irgendwo ist das Wunder und dann hat man es vielleicht zusammen oder nicht. Und das ist leider heutzutage oftmals immer noch so, dass man nicht genau weiß, wie kann ich denn diese physikalische Welt, diese ganze exakte Welt in die Biologie abbilden, um vielleicht zu erklären, wie funktioniert denn eigentlich das Leben. Da kann man sich natürlich halt eben fragen, kann man Biologie und Physik irgendwie vereinen oder beziehungsweise, wenn man das fragt, erstmal die Gründe fragen, warum sind denn diese beiden Disziplinen so weit voneinander entfernt? Und da muss man erstmal zurückgehen in die Physik und sich vor Augen führen. Die Physiker lieben das Kleine und die lieben das ganz Große. Die sind also nicht für halbe Sachen. Die gehen also in die Quantenmechanik rein, die gucken sich an so ein Heliumatom, beschreiben das mit der Schrödinger-Gleichung wunderbar. Und ein Heliumatom 10 hoch minus 15 Meter, also super, super klein. Oder sind halt so Astrophysiker, gucken sich dann halt eben an, wie so eine Galaxie halt eben entsteht, das Universum an sich. Oder schießen im besten Fall noch irgendwelche Sonden auf Asteroiden, um die halt eben irgendwie abzulenken. Jedenfalls sind das Größenordnungen von 10 hoch 18 Metern, also 30 Größenordnungen halt eben dazwischen, kann man dann zum Beispiel vielleicht dann über Statistik oder hier über die Fusionsgleichung von Wasserstoff in Helium, sozusagen der Treibstoff der Sonne, beschreiben, wie das Universum da halt eben funktioniert. Was Physiker aber nicht machen oder auch nicht machen können, ist halt eben, wie funktionieren diese Größenordnungen dazwischen, nämlich wir, das sind wir Menschen, Größenordnung 10 hoch 0 Meter, also 1 bis 2 Meter ungefähr, und das sozusagen ist ausgeklammert aus der Beschreibung der klassischen Physik. Das ist nicht, wir sind nicht klein, wir sind nicht groß und wir sind halt eben auch noch, also wir sind ein sogenanntes mesoskopisches, mittelgroßes System und wir haben auch noch, wir sind nicht abgeschlossen. Das heißt, wir haben Energiefluss, wir essen, wir geben Energie halt eben wiederum ab. Man kann nicht so schön definieren, wo ist bei uns sozusagen unsere Grenze. Und wir sind halt eben irgendwie schlecht definiert und das haben Physiker bisher eigentlich wirklich ausgeklammert. Weil das kann man nicht so mit Formeln halt eben fassen. Und da ist die Frage, warum ist das denn eigentlich so? Und eigentlich könnte das Leben ja auch ziemlich einfach sein, weil wir kennen den Bauplan des Lebens. Wir wissen, der Bauplan von jedem von uns sozusagen ist in jeder einzelnen Zelle von uns. Da haben wir halt eben die DNA sozusagen, die aus diesen vier Basen besteht, A, T, C und G. Und die Basenabfolge da drin kodiert dann halt eben für unsere Proteine. Und diese Proteine, die Moleküle, dann halt eben die wechselwirken, machen Stoffwechsel und lassen die Zellen, Organe und uns halt eben funktionieren. Die DNA an sich, diese Kristallstruktur, ist schon halt eben lange bekannt, von 1952 halt eben, von Watson und Crick, entdeckt, halt eben gab es 62 den Nobelpreis und vor gut 20 Jahren hatte man das menschliche Genom entschlüsselt, halt eben so ungefähr 3 Milliarden Basen in unseren 23 Chromosomen. Das hat damals sozusagen das Projekt 11 Jahre gedauert, 1 Milliarde Dollar gekostet. Heute kriegt man das halt in einem Tag hin und kostet ungefähr 300 Dollar, das menschliche Genom. Also das hat in den 20 Jahren enormen Fortschritt halt eben gemacht. Aber es ist jedenfalls, der Bauplan des Lebens ist bekannt. 3 Milliarden Buchstaben, wenn man das ausdruckt, sind das 175 Bücher, je 1500 Seiten, insgesamt 262.000 Seiten. Warum weiß ich das? Weil das hat nämlich jemand mal gemacht, nämlich dieser Herr, der Riccardo Sabatini, hat halt eben das menschliche Genom einfach mal ausgedruckt. Warum? Weil es ihm einfach Spaß macht. Er hat das einfach mal gemacht und das sieht halt eben so aus, Seite für Seite sind diese Basen da halt eben gedruckt und gedruckt. So eigentlich ziemlich langweilig, vielleicht eine gute Einschlafliteratur, wenn man das lesen möchte. Und nun kann man da ein paar interessante Fakten aus diesem Buch rauslesen oder hat man ein paar interessante Fakten entdeckt. Zum Beispiel, wenn man jetzt in das Buch Nummer 78, Seite 1055 gehen würde, Zeile 4, und da entdecken würde, dass in dem persönlichen Genom, was man selber halt eben hat, da zum Beispiel statt den Basenabfolge CTT nichts stehen würde, dann habe ich ein Problem. Weil dann weiß ich, dann habe ich aufgrund von dieser Mutation, also meiner persönlichen Veränderung im Genom, habe ich nämlich eine Krankheit, Mukoviszidose. Und die ist eigentlich sozusagen schlimmlich übel, weil ich dann halt eben übermäßige Schleimproduktion habe, Probleme zu atmen und so weiter. Wenn ich auf dem anderen Buch 125 zum Beispiel in der Seite und Zeile eine Mutation habe, wo ein Buchstabe nur getauscht ist, ein G zu einem A vertauscht ist, dann verändere ich ein Protein, das nennt sich Karas. Und dieses Protein ist für den Wachstum der Zelle verantwortlich. Und wenn ich diese eine Base nur ändere, dann schalte ich den Wachstumssignalweg von einer Zelle halt eben immer ein. Die Zelle wächst und wächst und wächst. Und was dann entsteht, ist Krebs zum Beispiel. Das heißt, und das ist das Fiese an dieser Mutation ist, da gibt es auch im Augenblick keine Therapie dagegen. Man kann nichts machen. Wenn man diese Mutation hat, dann ist das leider eben gegenwärtig immer noch ein Todesurteil. Und das heißt also, man kann hier in dem Bauplan des Lebens, gibt es ein paar Mutationen, die kennt man. Und wenn man, dann weiß man, welche Krankheit man halt eben hat, dann weiß man, was diese Mutationen halt eben machen im Körper. Aber das ist nicht die Regel. Es ist nicht die Regel, dass wir wissen, wie dieser Bauplan des Lebens jetzt übersetzt wird in den Phänotyp, in unsere Krankheiten, wie wir aussehen, was sozusagen dieser Wiederbauplan jetzt sozusagen über diese verschiedenen Bausteine, das wären dann zum Beispiel die Aminosäuren aus den Proteinen, wie das in endgültige Produkte, also in uns, übersetzt werden. Also wir wissen nicht, wie es in der Fachsprache heißt, wie die Genotyp, also welche Bauplan wir haben, in einen Phänotyp, wie wir aussehen, was wir für Krankheiten haben, was wir halt eben machen, wie das übersetzt wird. Das ist halt immer noch unbekannt. Da forscht man halt seit langem dran. Man hat einige Ideen und Ansätze, aber es ist ein sehr, sehr schwieriges, wenn nicht das Problem in der Biologie gegenwärtig oder Medizin entsprechend. Warum ist das so? Naja, das erste Mal, wir wissen alle aus persönlicher Erfahrung überhaupt, das Leben ist kompliziert. Das wissen wir alle. Das Leben ist und die Regulation in unserer Zelle und wie unser Körper funktioniert, ist ziemlich komplex. Aber man kann sich nur wirklich fragen, wenn man das so hier so ein Bild sieht, das ist ein Ausschnitt aus dem Metabolismus von unserer Zelle. Man sieht, das sind ganz viele Regulationskreise, von denen man kennt, und die laufen alle irgendwie gleichzeitig ab und machen, dass unsere Zellen, unser Körper halt eben funktioniert. Und wenn man das sieht, ist man eigentlich schon ziemlich beeindruckt davon, was alles bei uns im Körper halt eben funktioniert und wie das funktioniert. Man weiß aber auch gleichzeitig, so einen komplexen Regelkreis zu beherrschen oder gar einen Einblick zu bekommen, zu messen, weil das funktioniert in jeder Zelle, in unserem ganzen Körper. Wir haben ungefähr, wie viel, 3-4 Trillionen Milliarden, ich weiß nicht, wie viel Milliarden Zellen, Trillionen Zellen. Es ist ziemlich komplex. Jetzt schreibe ich da oben aber, wieso einfach? Naja, man kann sich jetzt mal überlegen, es ist komplex, weil die theoretische Komplexität oder wie kompliziert so eine Regulation in der Zelle sein kann, ist folgende. Wenn eine menschliche Zelle, wir haben ungefähr so gute 20.000 Gene und Proteine, und wenn wir nur davon ausgehen, dass vielleicht jedes Gen separat an- und ausgeschaltet werden kann, um dann zu sagen, dass jedes einzelne Protein da sein kann oder nicht da sein kann, einfach nur diese binäre Regulation, dann hat jede Zelle 2 hoch 20.000 mögliche Zustände, und das sind mehr Atome, als es überhaupt im Universum gibt. Das sind ungefähr 10 hoch 82 ungefähr. Das heißt, die theoretisch möglichen Regulationszustände von so einem komplexen Netzwerk sind unendlich groß. Dennoch aber kann jede Zelle in unserem Körper eigentlich nur sehr wenige Dinge tun. Also jede Zelle, es gibt ungefähr 250 spezielle Zellen in unserem Körper, die sind spezialisiert, aber es gibt 4 so Grundeigenschaften, die eine jede Zelle in unserem Körper tun kann. Eine Zelle kann wachsen, sie kann wandern, sie kann sich in andere Zellen umwandeln oder auch halt eben programmiert absterben. Das sind jetzt so Videos davon. Das sind Zellen, die in der Zellkultur halt jetzt wachsen. Man sieht, wie sozusagen die immer dichter werden und sich teilen. Das hier unten, das sind Zellen, die in Neuronen differenzieren. Man kann dann hier so sehen, wie so kleine so Axone, wie wir es vorhin gesehen haben, im Bild dann so auswachsen und die dann wirklich eine Nervenleitung machen können. Hier oben haben wir so eine Fresszelle und Makrophag, wie so ein kleines Bakterium hier jagt und hinterher. Und das halt eben dieses Bakterium fressen will, am Ende halt eben auch bekommt und auffrisst. Und hier unten sieht man halt eben, wie Zellen kontrolliert absterben, sogenannte Apoptose machen, was auch millionenfach in unserem Körper halt tut. Sie opfern sich sozusagen für das Wohl des Ganzen. Und das sind die Fragen halt eben, die man stellen muss, wie kann es denn sein, dass unsere Körperzellen trotz dieser regulatorischen Komplexität solche Programme wie hier Wachstum, Proliferation und sowas sehr kontrolliert machen können und das milliardenfach jeden Tag bei uns im Körper. Wie beherrscht die Zelle ihre eigene Komplexität? Und das ist halt sozusagen eine Frage, das kann man mit Formeln irgendwie nicht erfassen. Und weil man es halt eben nicht erfassen kann, was macht man? Ist von der Lösung keine Spur, macht ihr eine Schaufigur oder misst einfach mal ganz viele Daten und alles, was halt eben möglich ist. Und das macht man im Augenblick halt eben auch in der Biologie. Man versucht, man hat jetzt sozusagen die Sequenzierungstechnologie, die ich vorhin vorgestellt habe, ist jetzt enorm gewachsene Technologie. Man kann sehr viel über die Zelle jetzt erfahren, über jedes einzelne Gen, wie stark es an- oder ausgeschaltet ist. Man kann alle Proteine messen und so weiter. Und man kann halt eben versuchen, jetzt in Leuten mit bestimmten Krankheiten oder Leute oder Mäuse, die halt eben wo ein bestimmtes Gen ausgeschaltet ist, jetzt einfach versuchen, alles zu messen in diesen Tieren. Und dann über diese vielen Daten, über Big Data und dann zum Beispiel über künstliche Intelligenz und Differenz, über neuronale Netze herauszufinden, welche Größen, welche Gene sind nun mit welchen anderen Proteinen verschaltet, in welchen Krankheiten sehe ich nun welche Gene oder Proteine dereguliert oder ausgeschaltet und kann diesen sogenannten Top-Down-Modellierungsansatz machen. Ich versuche vom großen Ganzen alles halt eben zu messen und wenn ich aus diesen Daten versuche ich, Informationen rauszufischen und diese Informationen nutze ich dann, um vielleicht zum Kern der Krankheit zu kommen. Das ist sozusagen jetzt ein großer Ansatz, der gefahren wird und man hat diese Daten, die halt eben in Lebenswissenschaften erhoben werden, ist enorm. Also hier in einer Schätzung von vor 2 Jahren, von 2020, ist man davon ausgegangen, dass man ungefähr 1000 Exabyte an Daten in Lebenswissenschaften erhoben hat pro Jahr. Ein Exabyte sind 10 hoch 12 Megabyte, also man hat ungefähr an biologischen Daten 1 Terabyte große Festplatten, die man damit Daten aus der Biologie beschreibt. Und das ist enorm viel Information, die man da aus diesen sozusagen für die Wissenschaft oder auch die Medizin halt eben an Daten, die man da erhebt. Dennoch, ich habe jetzt mal groß und dick und fett rot Fail draufgeschrieben. Trotz dieser vielen Daten, die wir halt eben haben, wir sind wirklich nicht viel weiter. Man kann nicht wirklich sagen, dass wir das verstanden haben, wie das denn eigentlich so funktioniert mit Krankheiten, mit dem Leben und sowas. Kommt der andere Ansatz, den man halt eben macht, ist dieser Bottom-up-Approach in der Modellierung, dass man halt eben versucht, über Grundprinzipien und Regulation, Interaktion von einzelnen Molekülen und sogenannten Signalwegen, sozusagen wie eine Zelle Information verarbeitet, dass man da versucht, genaue mathematische Modelle abzuleiten, um zu gucken, unter welchen Bedingungen macht eine Zelle halt eben was und dann halt eben davor zu sagen, was sie dann in der Zukunft machen wird. Und dass man sozusagen auf eine Art reduktionistischen Ansatz versucht, die Zelle in die Einzelteile zu zerlegen, die Einzelteile versucht zu verstehen und dann sie wieder zusammenzubauen. Aber das Problem ist, das war sozusagen die Idee der reinen Systembiologie von vor 10, 15 Jahren, wo man gesagt hat, ey, ich kann jetzt alles im Computer simulieren, gebt mir einen Signalweg, gebt mir ein paar Messungen und ich sage euch alles, ich baue ein Modell und sage euch alles vorher. Und dann hat man aber jetzt nicht mehr geschafft, diese einzelnen Signalwege von einer Zelle dann halt eben wirklich zusammenzubauen, um zu verstehen, wie funktioniert jetzt echt ein Organismus, wie funktioniert ein Organ, wie reden die Zellen miteinander. Und dann hat man sozusagen diesen großen Haufen, ich will nicht sagen Schrott, aber sozusagen viele Einzelteile. Und es war auch kein richtiger Ansatz, der wirklich funktioniert hat. Die Frage ist halt eben, denken wir vielleicht falsch? Wir kommen sozusagen mit den riesigen Datenmengen halt eben an, das ist so gegenwärtig, künstliche Intelligenz ist sehr, sehr hip. Ich weiß, es hat seine Berechtigung und es ist wichtig, das zu messen. Wir kamen von den Signalwegen von der anderen Seite, aber vielleicht, aber so richtig, dass wir die großen, großen Erkenntnisse haben, haben wir halt eben nicht. Die Schritte, mit denen wir vorangehen, sind ziemlich klein. Denken wir vielleicht falsch. Und da müssen wir halt eben fragen, wieder halt denken, wie entsteht denn jetzt eigentlich halt Ordnung und Kontrolle in dem Leben sozusagen. Früher viele Kulturen haben gedacht, es gibt eine göttliche Intervention, die Hand Gottes, die halt die Schöpfung, die das Leben schöpft. Oder aber in der Physik hat man gesagt, es gibt Ordnung entsteht, indem ich halt einen globalen Taktgeber habe, der halt eben sagt, so ist die Ordnung. Und man weiß aber mittlerweile, dass das Leben nicht eine göttliche Eingebung hat, eine Schöpfung. Und es hat auch keinen globalen Taktgeber, sondern es gibt halt eben die sogenannte Selbstorganisation und Emergenz. Es war entlang, hat man geglaubt, dass es, wenn ich was Wohldesigntes habe, wie ein Haus oder hier so ein Bauplan von so einem Flugzeug, dass man dann halt eben, dass ein Design auch einen Designer braucht. Dem steht natürlich entgegen, dass es so ist, es gibt wie Selbstorganisation, selbstorganisierte Systeme. Das heißt, es ist möglich in sogenannten komplexen Systemen, auf die ich gleich noch eingehen werde, dass es eine spontane Organisation gibt von makroskopischer Ordnung, in dem die einzelnen Teilchen des Systems lokal miteinander interagieren und so globale Muster erzeugen, eine sogenannte Emergenz machen, die man nicht versteht, wenn man ihre Teile im Einzelnen sich anguckt. Und dadurch können in der Natur Muster entstehen und globale Strukturen, die man vorher nicht gesehen hat, wie den Vogelzug, der Kraniche zum Beispiel, Dünenmuster im Sand, Ameisen, die sich hier organisieren, chemische Reaktionen oder auch das Muster von so einem Leoparden hier. Und hier ist noch eine andere Form der Selbstorganisation, Laola, im Stadion. Und das ist das Beispiel für eine lokale Interaktion. Die Leute im Stadion kennen sich einander nicht, sind alle aufs Fußball fixiert, aber trotzdem entsteht diese makroskopische Wellenordnung dadurch, dass ich halt eben einfach nur gucke, lokal, was macht mein Nachbar links oder meine Nachbarin. Wenn der oder die aufsteht, dann stehe ich auch auf und dadurch entsteht diese globale Welle, die makroskopische Ordnung, die durch Stadion läuft. Das ist sozusagen das klassische Beispiel für eine Emergenz. Daraufhin hat auch sozusagen ein anderer Physiker, Schrödinger, gesagt, in seinem Essay, was ist Leben, dass das Leben eine emergente und keine immanente Eigenschaft von Materie ist, die man eben nicht auf die Materie zurück reduzieren darf. Und eigentlich widerspricht natürlich diese Selbstorganisation den Sätzen der Thermodynamik. Die Thermodynamik sagt, die Natur strebt nach größtmöglicher Unordnung. Wenn ich also hier so ein Reservoir habe von roten und blauen Teilchen, ich nehme die Wand halt eben weg, über die Zeit werden sich die roten und blauen Teilchen vermischen. Und es gibt nie mehr einen Weg zurück zu der Ordnung, dass sie sich auf einmal wieder entmischen werden. Das heißt, wenn ich die nicht von Hand sortiere, die Teilchen werden immer gemischt sein. Wo kommt denn diese Ordnung her? Und das war sozusagen das große Werk von dem Ilya Prigozhin, der dafür 1977 einen Nobelpreis bekommen hat für sogenannte dissipative Strukturen. Der gesagt hat, in einem komplexen System, wo ich halt eben Energie reingebe und das halt eben Energie auch wieder dissipiert, wieder abgibt, können Teilchen halt eben über Feedback, über Interaktion und lokale Interaktion sozusagen einen Zustand erreichen, in dem sie eine höhere Ordnung halt eben machen, so wie hier zum Beispiel bei diesem Fischschwarm. Und jetzt kann man natürlich abklopfen, das Leben, so wie wir es kennen, sozusagen, ist das Leben, wie wir es kennen, die Zelle, ist es ein komplexes System, was diesen Eigenschaften halt eben entspricht und dass man halt eben sagen kann, ja, in der Zelle haben wir Selbstorganisation und können daraus dann vielleicht Ideen ableiten. Nun, ist das Leben ein komplexes System? Ein komplexes System hat erstmal viele Teilchen. Das können wir, glaube ich, hier so stehen lassen, so wenn wir das angucken, die ganzen vielen Proteine und sowas und Gene, ja, kann man Check machen. Die nächste Frage ist lokale Interaktion in der Zelle. Wie sieht die aus und kann diese lokale Interaktion auch wirklich so etwas Komplexes denn herstellen? Nun, bei einem komplexen System, wenn ich so 10 Steine habe und die auf einen Haufen auftürme, habe ich immer noch 10 Steine. Die Steine interagieren nicht miteinander, ich habe da keine Emergenz. Aber wenn ich jetzt halt eben 10 Steine hätte, die irgendwie miteinander reagieren können in besonderer Art und Weise, dann könnte ich, wenn ich die zusammenbringe, vielleicht irgendwie etwas Neues halt eben schaffen. Und als Beispiel, wie man halt eben 2 Dinge zusammenbringen kann, um was Neues zu schaffen, sind unsere Beine. Wenn wir nur ein Bein hätten, dann könnten wir springen auf einem Bein hin und her und hin und her. Aber dadurch, dass wir ein zweites Bein haben, können wir die Beine koordiniert bewegen und wir können was Neues schaffen. Wir können nämlich laufen, gehen und rennen. Und das kann man mit einem Bein halt eben nicht. Und das ist sozusagen ein sehr einfaches Beispiel für Emergenz. Das heißt, wir haben lokale Interaktionen und können dadurch sozusagen etwas Neues schaffen. Die Frage ist, okay, die Proteine bei uns in der Zelle interagieren miteinander, okay, machen lokale Interaktionen, aber können sie auch so eine komplexe Dynamik wie in der Zelle hat eben herstellen? Und da muss man natürlich einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, können sie. Und zwar, man darf sich nicht, man denkt immer, komplexe Dynamik braucht auch komplexe Regeln. Aber das ist nicht der Fall. Man kann über sehr, sehr einfache Regeln komplexe Dynamik schaffen. Und ein Beispiel, was in den 70er Jahren aufgetaucht ist, ist die sogenannte Conway's Game of Life. Das ist einfach so ein zweidimensionales Gitter und jeder Gitterpunkt kann entweder schwarz oder weiß sein. Und er kann seine Farbe wechseln aufgrund der Nachbareigenschaften, nämlich halt definiere, wie viele von meinen Nachbarn haben die gleiche oder eine andere Farbe und dann wechsle ich auch meine eigene Farbe. Und je nach Anfangsbedingungen und eine kleine Veränderung von diesen Regeln kann ich sehr viele verschiedene komplexe Muster halt eben in diesem Game of Life halt eben herstellen. Man kann sogar zeigen, dass man halt eben universell jedes System damit simulieren und berechnen kann. Und hier ist ein Beispiel von so einem zyklischen zellulären Automaten, wo ich ein Gitter halt eben habe und jeder Gitterpunkt kann entweder schwarz, gelb oder rot sein. Und ich kann jetzt meine Regeln aufstellen, mein Gitterpunkt, ich fange zufällig meine an, besetze mir zufällig mit einer Farbe und mein Gitterpunkt soll dann halt eben seine Farbe ändern, wenn entweder 1, 2, 3 oder 4 Nachbarn die gleiche Farbe haben. Und wenn ich sage, mein Gitterpunkt soll die Farbe wechseln, wenn ein Nachbar die gleiche Farbe hat, dann würde ich halt eben für immer so ein Rauschmuster sehen. Wenn ich sage, wenn 4 Nachbarn die gleiche Farbe haben, würde ich mein Muster einfrieren. Aber wenn ich sage, mein Gitter, 2 Nachbarn haben die gleiche Farbe, dann sehe ich auf einmal sowas wie Spiralwellen, Strukturbildung. Wenn ich sage, bei 3 sehe ich immer noch Spiralen, aber sind auf einmal chaotisch. Das heißt, es ist eine sehr einfache Regel, führt aber trotzdem zu sehr komplexen Dynamiken. Das heißt, auch lokale Interaktionen, auch in meiner Zelle, können zu komplexen Dynamiken führen. Das heißt, check, auch in meiner Zelle sozusagen, es könnte durchaus ein komplexes System sein. Die nächste Frage, speziell ein komplexes System muss eine spezielle Topologie haben. Das heißt, eine Topologie bedeutet, wie sind die Teile zueinander angeordnet? Wie interagieren sie zusammen sozusagen in einer Art Netzwerk? Wer reagiert mit wem? Wie in einem sozialen Netzwerk und wie sind sie verbunden? Und diese Idee ist halt eben, dass wenn ich Teile wie von einem Auto, hier von dem Golf, ganz speziell zusammenverbinde, kriege ich halt eben sowas wie ein Auto, was fährt, was sozusagen diese emergente Eigenschaft wie Mobilität halt eben hat, was jedes einzelne Teil nicht hat. Auch in unserem Körper haben Zellen spezielle Funktionen, können speziell reagieren und können dadurch halt eben entsprechend auch ihre Funktion halt eben machen. Oder aber auch halt eben auch der Welthandel zum Beispiel ist auch ein komplexes System und Netzwerk, wo es nicht darauf ankommt, wo ich unbedingt in der Welt halt eben bin, sondern wie groß ist meine Interaktion von meinem Hafen zum Beispiel, von meiner Warenwirtschaft mit anderen Ländern und bekomme so eine Topologie des Welthandels auf der Welt. Das heißt, hat die Zelle eine spezielle Topologie? Kann man natürlich mal gucken. Das hier ist ein Bild des Proteindaktoms also aller Proteine in der menschlichen Zelle, ungefähr 20.000 Proteine, 200.000 Interaktionen. Dieses Proteindaktionsnetzwerk ist sehr erhalten, sozusagen konserviert in der Evolution. Wir sind ungefähr so 77% identisch mit Hefe, sollte uns zu denken geben manchmal. Und interessanterweise fand ich das Bild war sehr ähnlich zu anderen Strukturen, die man so kennt aus dem Kino. Also weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Aber das Spannende ist halt eben, wenn ich mir jetzt die Anzahl der Verbindungen, die ein Protein halt eben hat mit anderen und der Häufigkeit anschaue, dann finde ich so eine Verteilung. Das heißt, ich finde sehr, sehr, sehr wenige Proteine, die ganz viele Verbindungen haben, sogenannte Hubproteine, und die meisten Proteine haben sehr wenige, eine Verbindung halt eben. Und das ist eine Eigenschaft, die findet man in allen Netzwerken von komplexen Systemen. Hier habe ich mal andere Netzwerke aufgezeichnet, die alle sozusagen in ihrer Struktur, die alle ungefähr gleich sind. Hier oben habe ich ein Electric Grid, hier ist ein Netzwerk von Twitter, hier unten habe ich das Hefeprotein-Netzwerk und hier sozusagen das Router-Netzwerk des Internets. Und wenn man da immer wieder aufzeichnet, Anzahl der Verbindungen über die Häufigkeit, man findet immer wieder sozusagen diese gleiche Funktion, dass ich meistens sehr wenige Knoten habe, bei Twitter zum Beispiel diejenigen, die ganz häufig tweeten und ganz viele Follower haben und sehr viele Twitter-Mitglieder, die halt eben nur sehr wenig Verbindungen haben. Das heißt, jedes komplexe Netzwerk hat diese spezielle Topologie. Warum ist das halt eben wichtig? Nun, das macht das Netzwerk halt eben robust gegen Ausfall und verwundbar natürlich bei Ausfall von solchen Hubknoten. Dann hat man zum Beispiel Krankheiten, die entstehen können. Ein anderes Beispiel, Lieferketten sind natürlich auch im Augenblick politisch sehr in der Diskussion. Das hier ist das Netzwerk der europäischen Lieferketten aus dem Jahr 2019. Und es gibt drei Hubs, das sind China, Russland und USA, die Rohstoffe liefern und vorgefertigte Produkte. Und man kann es natürlich jetzt überlegen, mit dem komplexen Netzwerk, wenn das so ein Hub da von den dreien wegfällt, was bedeutet das halt eben für die gesamten Lieferketten und die Wirtschaft? Ist der Einfluss groß oder halt eben klein? Wahrscheinlich sehr groß. Und das ist natürlich das, was wir im Augenblick halt eben erfahren, dass halt eben auch Lieferketten gestört sind, einfach aufgrund dieser bestimmten Netzwerktopologie und der komplexen Interaktion der Weltwirtschaft. Also wir haben spezielle Topologie in unserem Leben und wir haben Hierarchie und Subsysteme. Das heißt, Menschen, ein komplexes System hat sozusagen verschiedene Ebenen der Interaktion. Und wir sind entsprechend wir persönlich sind in der Familie verankert, dann die Familie ist wieder sozusagen über die Verwandtschaft in der Gemeinde verankert und dann ist man wieder über die Bevölkerung verankert. Und jedes Mal hat man wieder Interaktionen und sozusagen so einen eigenen kleinen Interaktionskreis. Und dass man Subsysteme hat in dem System, ist halt eben auch eine Eigenschaft, die jedes komplexe System hat. Hat insbesondere ein Hermann Haken, ein Physiker aus Stuttgart, entsprechend geforscht. Und zwar hatte der wieder in den 70er Jahren das Buch oder die Ebene der Synergetik rausgebracht, wo es darum geht, um die Theorie von Lasern. Und wie funktionieren das eigentlich? Wie kann ein Laser überhaupt das Material des Lasers kollektiv halt eben schwingen, um eine Laserfrequenz halt eben auszusenden? Und was er dabei postuliert hat oder formuliert hat für komplexe Systeme, ist die sogenannte Versklavungsprinzip. Das heißt, langsame Subsysteme in so einem hierarchisch oder subsystemorientierten System versklaven schnelle Systeme. Also hier der Ben Hur, der gelehrte Sklave, der wird dann halt eben von den langsamen Systemen halt eben versklavt. Und gleichsam kann man natürlich auch sich auf das Leben halt eben auf verschiedene Zeit- und Raumskalen halt eben sich überlegen, dass Proteine Signalwege machen die Zellen. Zellen haben emergente Eigenschaften zur Organbildung und das macht uns Mensch aus. Und gleichzeitig aber ist Organwachstum sehr viel langsamer als Zellwachstum und Zellwachstum ist sehr viel langsamer als Signalwege und so und Proteine. Und das ist sozusagen Protein-Protein-Aktion am schnellsten. Und dann nehme ich auch größere Zeitskalen von praktisch Sekunden bis Jahren hin, sodass man sagt, okay, unsere Veränderung von unserem Menschen, Genmutationen zum Beispiel, bestimmen unser Organwachstum. Organwachstum bestimmt, wie unsere Zellen sich verhalten und so weiter. Sodass ich halt auch hier wieder so eine kausale Ordnung halt eben habe, was ist das dominierende biologische Kausalität, wenn ich irgendwas untersuchen muss. Und am Ende kann ich das noch weiterspinnen auf das ganz große Ökosystem und das Universum an sich auf einer ganz großen Zeitskala. Ja. Das heißt, wir haben jetzt Hierarchie und Subsysteme, wir haben und komplexen Systeme, Diversität, Anpassung und man kann es natürlich auch noch überlegen, will ich nur kurz drauf eingehen, man kann zeigen, dass komplexe Systeme auch eine gewisse Diversität halt eben erzeugen, weil jeder, der lokal agiert in diesem System, eine gewisse Autonomität hat. Und wir sind auf der Welt sehr divers. Und wir haben aber auch sowas wie Selektion in komplexen Systemen. Das heißt, wir haben sozusagen auf dem Markt, in der Wirtschaft, haben wir halt Konkurrenz zwischen Personen. Es wird immer das beste Produkt halt eben gekauft. In der Politik haben wir Wahlen. Politiker müssen gewählt und abgewählt werden. In der Ökologie haben wir halt entsprechend Nischen, Räuber, Beuteschema und man muss sich entsprechend anpassen, um zu überleben. Auch das, ich würde sagen, macht das Leben aus, können wir einen Check machen. Ganz zum Schluss möchte ich noch mal kurz zu einem universellen Gleichung halt eben kommen, was das Leben ausmacht, weil ich auch von Feedback und sowas schon gesprochen hatte vorher. Und die Frage, gibt es ein universelles Modell, wie man diese Idee, komplexe Systeme, wie sie sich formieren und wie die halt eben miteinander wechselwirken und wie solche Strukturen halt eben entstehen, gibt es da eine Idee, wie man das halt eben modellieren kann. Und die Idee wurde entwickelt von dem britischen Mathematiker, Computerspezialist Alan Turing, ist wahrscheinlich vielen bekannt. Der war damals bekannt, weil er halt eben die Enigma-Code halt eben der Nazis geknackt hatte. Hat aber auch gleichzeitig 1952 ein Paper publiziert, The Chemical Basis of Morphogenesis. Und in diesem Werk, in diesem Paper, hat er ein System postuliert, wie Musterbildung, Strukturbildung, Strukturen sich in komplexen Systemen ausbilden können, indem er gesagt hat, es gibt zwei Morphogene sozusagen, die halt eben Entwicklung machen, einen Aktivator und einen Inhibitor. Und dieser ein Aktivator, ein aktivierender Morphogen, irgendein Gen, ein Protein, wirkt aktiviert sehr kurzreichweitig über Diffusion, das heißt über Verbreitung im Raum. Und ich habe einen langreichweitigen wirkenden Inhibitor. Das Ganze kann man dann sozusagen als Formel hier halt eben hier noch postulieren. Hier ist sozusagen die räumliche Ausbreitung der Formeln, Abbau von Aktivator und Inhibitor. Hier ist sozusagen die Aktivierungseigenschaft des Inhibitors und hier ist die Inhibition. Und wenn halt es ein bestimmtes Verhältnis gibt, wie schnell der Aktivator sich ausbreitet und im Verhältnis zum Inhibitor, dann gibt es Musterbildung, wie man hier simulieren kann. Dann kann man Streifen im Raum bilden, Punkte, Muster und alles Mögliche, die dann halt eben auch Muster, wie sie in der Natur vorkommen, entsprechend modellieren können, wie hier abgebildet. Und was kann man mit diesem Modell halt eben anfangen? Das Problem war lange Zeit, man wusste nicht, was sind denn diese Morphogene? Das war ein theoretisches Modell von einem Mathematiker. Was sind denn diese Morphogene eigentlich? Und wo finde ich die? Man hat sie halt eben nicht gefunden, aber mit zunehmender Reife sozusagen der Molekularbiologie hat man jetzt, findet man jetzt mehr und mehr von diesen Turing-Mustern. Und so ist zum Beispiel auch unsere Kopfhaut ein Turing-Muster, ein räumliches Muster, wo halt eben, denken Sie, die Indianer haben ihren Skalp, breiten den aus auf dem Raum und dann hat man die Kopfhaut, ist eine Ebene und überall, wo eine Haarwurzel ist, ist ein Punkt. Also wir haben unsere Kopfhaut, unsere Behaarung ist ein Punktmuster auf einer Ebene. Und man hat mittlerweile postuliert, dass es gibt ein Gen, das nennt sich Wind, das ist der Aktivator von Haarwurzeln und es gibt einen Inhibitor, nennt sich Dickkopf, DKK, und der ist aktiv zwischen den Haarwurzeln. Und man hat nun im Computer nachgebildet, was passiert, wenn ich meinetwegen mehr von diesem Aktivator, mehr von diesem Wind habe, dann habe ich ein dichtes Muster von Haarwurzeln, also viel Haare auf meinem Kopf. Oder wenn ich aber halt eben Dickkopf, dieses Gen Dickkopf verstärkt Inhibitor aktiviere, dann habe ich ein weiteres Punktmuster und weniger Haare auf dem Kopf und Haarwurzeln sind auseinander. Und dann hat man das im Maus nachgebaut und hat halt eben gerade sozusagen die Stärke von dem Inhibitor verändert. Und hat man hier die Wildtyp-Maus und hat man den Inhibitor verstärkt. Man sieht schon, die Haare sind nicht mehr ganz so dicht bei der Maus und man kann die Maus auch komplett fast nackt machen, indem man halt die Abstand der Haarwurzeln ganz weit macht. Und das allein durch diese Musterbildung in diesem System, durch die Verstärkung von diesem Inhibitor, dass man halt die Haarwurzeln dann ganz weit auseinander wachsen. Man kann noch ein bisschen mehr Frankenstein machen, weil auch unsere Hände sind Turing-Muster. Unsere Hände sind nichts anderes als Wellen. Wir haben Finger, Wellenberg, kein Finger, Wellental, Finger, Wellenberg, kein Finger, Wellental. Und wenn diese Hände wachsen, unsere Gliedmaßen, dann wachsen die aus einer Platte halt eben heraus. Und dann müssen sich irgendwann sozusagen aus diesem Halbkreis, werden dann in der Mitte, sterben dann die Zellen halt eben ab und die überlebenden Zellen bilden dann die Finger von unseren Gliedmaßen. Wie jetzt hier in dem Video halt eben gezeigt, wo ich dann hier meine Finger und Gliedmaßen habe. Und auch da kennt man sozusagen die Player, die nennen sich Windsocks 9 und BMP. Und auch da findet man sozusagen so ein Wellenmuster von wo ist Finger und wo ist kein Finger, wo bildet er sich aus. Was haben dann Forscher halt eben gemacht? Sie haben so ein Turing-Modell aufgestellt und haben gezeigt, dass ein Gen, das nennt sich HOX, und das bestimmt die Stärke des Aktivators. Das heißt, es inhibiert den Aktivator. Wenn ich also das Gen rausnehme, habe ich mehr Aktivität des Aktivators in meinem System, was Finger ausbildet. Und was Sie vorausgesagt haben, wenn Sie das halt eben machen, dann erhöht sich die Anzahl der Finger an der Hand. Und das Ganze haben Sie in Mäusen nachgebildet und das sieht dann so aus. Das sind Mäuse von jungen, also Pfoten von jungen Mausembryonen, wo Sie halt eben dieses HOX-Gen ausgeschaltet haben. Und sie konnten dadurch halt eben Finger, also Pfoten mit bis zu 10 Zehen halt eben dann entsprechend generieren und konnten halt wirklich, oder halt eben, dass man wirklich nur ein Kontinuum hat an Pfote und konnte wirklich zeigen, ja, auch unsere Gliedmaßen, die sich halt eben entwickelt haben, sind nichts anderes eigentlich als Wellenmuster und die Stärke der Gene und der Aktivatoren versus Inhibitoren bestimmt, wie viele Finger wir haben. Gut. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen so einen Einblick geben, sozusagen, wie man versuchen kann, das Leben mit System zu beschreiben. Dass das Leben ein komplexes System ist, dass man es leider nicht durch physikalische Formeln beschreiben kann. Es braucht eine andere Physik. Das heißt, Leben entsteht durch das lokale Interaktion von verschiedenen Teilen es braucht. Und dann haben diese Teile, können dann eine emergente Eigenschaften haben durch diese lokale Interaktion. Und solche Systeme haben halt eben verschiedene Ebenen der Kausalität, weil ich halt eben verschiedene Subsysteme halt eben bilde, die alle miteinander dann interagieren. Und das heißt also, letztendlich werden wir wahrscheinlich von der Natur und vom Leben, weil es aus einfachen Interaktionen zusammengesetzt ist und dadurch immer komplexer wird, können wir vielleicht einfache Interaktionen verstehen, aber wahrscheinlich nie vollständig, wie alles wirklich zusammenhält. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und stehe gern für Fragen zur Verfügung. Ja, gut, hier ist schon eine Frage. Ich weiß gar nicht, gibt es noch ein Mikro oder? Ah, da oben noch.
Ja, vielen Dank für den Beitrag. Mich würde interessieren, in welchem Bereich das in Ihrem konkreten Forschungsbereich eine Rolle spielt. Das war jetzt so ein bisschen das große Picture der Komplexitätstheorie. Mhm. Und wo tauchen diese Methoden auf mit den Sachen, mit denen Sie sich jeden Tag beschäftigen?
Ja, da muss ich leider sagen, leider viel zu wenig mit dem, was wir halt eben machen. Also wir beschäftigen uns selber mit diesen Big Data Geschichten und dass wir halt eben Modelle inferieren. Das ist sozusagen, wo wir dran arbeiten. Aber wir haben halt schon Arbeiten halt eben gemacht, wo wir halt eben versuchen zu rekonstruieren, wohin sozusagen sogenannte Zellattraktoren. Das heißt, dass wir halt eben gucken, welches ist denn ein stabiler Zustand von einer Zelle, halt eben aufgrund der ganzen Daten, die wir halt eben messen. Und wie ändert sich diese, wenn dann irgendein Stimulus halt eben darauf kommt. Man kann damit zum Beispiel, das konnte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber wir haben dann halt eben zeigen können zum Beispiel, dass es, wenn eine Zelle in so einem stabilen Zustand ist sozusagen, das kann man sich so als Potentialtal dann vorstellen, dann kann man sich natürlich zum Beispiel vorstellen, dass es verschiedenste Wege gibt, um dann sozusagen zum nächsten Potentialtal, zum stabilen Zustand zu kommen. Und dann konnten wir halt eben zeigen, dass es verschiedenste Wege gibt, wie man da hinkommt. Man kann verschiedenste Stimulus nehmen, verschiedenste, die Zelle verschiedensweisig halt eben anregen und dann komme ich immer wieder zum verschiedenen Wegen zum gleichen Endpunkt. Das haben wir in Pflanzenzellen halt eben zum Beispiel gezeigt und konnten dadurch halt eben genau nachvollziehen, wie funktioniert so ein Differenzierungsprozess halt eben der Zelle. Und wir versuchen halt eben bei, das ist mal so ein Beispiel, andererseits versuchen wir bei komplexen Krankheiten wirklich die verschiedenen Ebenen halt eben zusammenzubringen, dass es halt nicht nur sozusagen so diese die Genetik selber gibt oder wie die Gene reguliert sind, sondern halt eben auch, wie spielen dann die Proteine zusammen und wir versuchen das dann wieder so zusammenzubringen, um ein großes Bild halt eben zu bekommen. Wie sieht denn jetzt eigentlich so ein zellulärer Zustand aus und wie ist denn der Krankheit gestört? Es ist schwierig sozusagen, das ist das Problem an dieser Komplexitätstheorie. Sie ist so intuitiv schön und einfach, aber für die praktische Forschung ist es sehr schwierig zu sagen, was muss ich denn jetzt genau machen? Wo muss ich denn jetzt eingreifen, um irgendeine Krankheit halt eben zu heilen? Lässt einen manchmal ein bisschen ratlos zurück.
Ist das Team
dazu bei uns interdisziplinär? Das Team bei uns, ja, es ist interdisziplinär. Also wir haben halt Informatiker, Biologen, Chemiker, mich also Physiker und das macht es eigentlich den Reiz halt eben auch aus, ja. Alle erschlagen oder alles klar?
Vielen Dank.
Ja.
Und ja, wie gesagt, die Feedbackbögen wäre ganz nett. Da oben ist noch eine Feedbackbox, da können die dann reingelegt werden. Ansonsten schönen Abend noch.
Ja.
Und vielen Dank nochmal.
Dankeschön.